Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Das ist die Folge 620 des Audiocasts zu CC2TV. Und ich freue mich über alle, die wieder dabei sind und den Mut haben, zuzuhören. Ja, es hat sich einiges geändert in den letzten Jahren und das Problem mit der Datensicherheit und dem Datenschutz ist so massiv geworden, dass wir eigentlich in jeder Folge darüber sprechen müssen. Was nicht so wie früher ist, wen juckt es, wenn Intel oder AMD einen neuen Prozessor bringt, der wieder ein paar Bit irgendwo anders umgebogen hat als vorher oder wieder eine neue Strukturbreite hat oder was weiß ich was. Das ist doch sowas von wurscht. Das interessiert höchstens die richtigen Hardcore-Hardware-Freaks. Denn es ist genauso wie bei den Leuten, die ein Auto kaufen. Die interessieren sich ja auch nicht dafür, ob da wirklich an der Einspritzdüse jetzt was weiß ich was für Materialien verwendet worden sind, damit die wieder ein bisschen schneller schließen können und das Auto wird angesehen. Erstaunlicherweise macht eine Zierleiste oder irgendeine neue Falte in der Tür mehr Interesse bei dem Kunden als so eine Veränderung an einer Einspritzdüse oder an einem ähnlichen sicherheits- und betriebstechnisch relevanten Teil, das normalerweise machen würde. Also, das nur so mal so ein bisschen drumherum. Fangen wir doch einfach mal an mit diesem Krempel. Was hat sich da der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln gedacht, als er dieses Urteil mit dem Aktenzeichen 6U100-19 gefällt hat? Und zwar hat er gesagt, wenn zum Beispiel ein Elektronikmarkt oder sowas, den Kunden nicht darauf hinweist, dass sein neues Dattelfon mit einem Android-Betriebssystem Sicherheitslücken aufweist oder könnte, oder dass er künftig keine Betriebssystem-Updates mehr dafür bekommt. Das stellt für den Händler einen unzumutbaren Aufwand dar, sich die Informationen über mögliche Sicherheitslücken für jedes einzelne von ihm angebotene Smartphone-Modell zu verschaffen. So hat das Gericht gesprochen. Das Gericht hat auch gesagt, dass es für den Verbraucher zwar sehr wichtig sei, über Sicherheitslücken in seinen Geräten Bescheid zu wissen, weil möglicherweise da durch solche Schwachstellen auch seine Privatsphäre verletzt werden könnte oder zu betrügerischen Zwecken missbraucht werden könnte. Aber es ist auch ganz klar zu berücksichtigen, dass Händler solche Lücken nur durch Tests für alle möglichen Softwareversionen eines Modells feststellen können. Was das Gericht damit wirklich gemeint hat, hat sich mir bisher nicht erschlossen, aber na gut. Und es selbst dann nicht unbedingt möglich wäre, alle vorhandenen Schwachstellen festzustellen. Ja. Was heißt denn das nun? Das Gericht hat gesagt, gehst du in den Laden, kaufst irgendein neues Mobiltelefon und das hat Sicherheitslücken und nicht das neueste Betriebssystem und du kannst wahrscheinlich gar kein neues Betriebssystem installieren, weil das so ein Billig-Fuzzi ist, der sich in Scheiß darum kümmert, ob du nächstes Jahr die neuen Systeme bekommst oder Sicherheitsupdates. Dann ist es eben so, weil man kann den Händler nicht verpflichten, das Ding sicher auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Wie weltfremd muss ein Gericht sein, so zu urteilen? Stell dir mal vor, du gehst in irgendeinen Autohandel und kaufst ein Auto und dieses Auto, das hat irgendwelche Sicherheitslücken. Das heißt, irgendwo fällt irgendwo ein Steuergerät aus und die Bremse funktioniert nicht mehr oder sonst was. Gut, Redundanz ist hoch, kann so in der Regel nicht passieren, aber man stelle sich es vor. Da würde der Gesetzgeber ganz anders reagieren. Oder ein Elektrogerät. Ich kaufe mir eine neue Küchenmaschine, die alles Mögliche von allein machen kann. Nur essen muss ich noch selbst. Und dieses Teil hat eine Sicherheitslücke. Da sagt ein Gericht auch nicht, na ja gut, also der Verkäufer konnte ja nur nicht überprüfen, ob das in... Natürlich kann er das nicht, aber er kann doch den Lieferanten sagen, pass auf Junge, wo sind denn hier die sicherheitsrelevanten Merkmale, wo ist es getestet worden, wo ist hier, was weiß ich, was für Bapper da drauf, damit das Ding auch wirklich sicher ist. Warum nicht bei einem Mobiltelefon? Nun kann man natürlich sagen, gut, da stirbt man ja nicht so einfach dran, wenn da irgendeine Sicherheitslücke ist. Könnte man sagen. Aber wir müssen doch mal ganz klar darüber sprechen, dass wir im Grunde genommen veräppelt werden. Veräppelt mit diesen ganzen sogenannten Apps, zu denen ich immer noch Apps sage, weil es Applikationen sind und keine Application. Ich muss ja nicht unbedingt in der Sprache unserer ehemaligen Freunde von der anderen Seite des großen Teiches sprechen. Also, weil diese ganzen Applikationen, diese ganzen Programme, die auf diesen Dingern drauflaufen, kann ich selbst nicht übersehen, aber ich werde ja mehr und mehr gedrängt, massiv gedrängt, ein Dattelfon zu haben und damit zum Beispiel meine Bankgeschäfte zu machen. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Santander Visa-Karten und sowas gekündigt, weil die von mir verlangt haben, dass ich künftig nur noch meine Bankgeschäfte über mein Dattelfon mache. Ich konnte es nicht mehr von meinem normalen Computer aus machen. Blieb mir nichts anderes übrig, das zu kündigen. Das ist zwar ein fürchterlich lahmarschiger Laden. Ich habe am, ich glaube, 3.9. gekündigt, zum 14.9., als die Umstellung war, und habe dann am 21.10. eine Antwort von denen bekommen. Dann versuchen sie jetzt noch irgendwelche Abbuchungen so. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da werde ich darauf gezwungen. Viele andere Sachen werde ich auch darauf gezwungen. Man versucht mich massiv dazu zu nötigen, mein Dattelfon, was ich gar nicht habe und zu Hause gar nicht benutzen kann, weil ich gar keine Netzversorgung habe im Haus bei mir zu Hause. Ich müsste also für Bankgeschäfte immer rausgehen, wenn es schneit oder regnet oder wenn es friert oder sonst was und das im Freien machen und dann wieder, naja, ist vollkommen unmöglich. Ja, ein ganz neues, aktuelles Beispiel, die Comdirect Bank, habe ich eigentlich eine ganz gute Meinung davon, aber die sagt jetzt, pass auf, wenn du ein neues Konto eröffnen willst, kriegst du von uns 100 Euro kostenlos, aber du musst in den ersten 3 Monaten mindestens, ich glaube 3 Mal mit deinem Dattelfon irgendwo über Google Pay oder Apple Pay bezahlt haben. Die wollen also, dass wir solche Applikationen auf unsere Dattelfons laden, die wir natürlich selbst kaufen müssen. Und in den ganzen Bestimmungen, die drin steht, ganz klar, dass ich als Benutzer dafür zuständig und verantwortlich bin, dass ich immer die neuesten Sicherheitsupdates habe, dass ich immer das neueste Betriebssystem habe, dass ich immer die neueste Version des Programmes drauf habe und so weiter. Das heißt, die komplette Verantwortung für die Sicherheit dieses Teils wird mir zugeschoben. Und da sagt so ein Gericht in Köln, das kann man den Händler nicht aufbürden. Irgendjemand, der so ein Teil kauft, der muss sich dann, was weiß ich, unendlich einarbeiten in die Thematik, um herausbekommen zu können, ob sein Dattelfon jetzt das Neue, was er gekauft hat, das ist ein super Ding, wo er viel Geld dafür ausgeben, ob das den Sicherheitsansprüchen der Banken genügt? Kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Wie weltfremd ist denn ein solcher Richter? Kann man den nicht irgendwo, was weiß ich was, Urteile über Bananen oder Erbsen oder sowas fällen lassen, aber doch nicht über solche technischen Sachen. Wenn so ein Mist dabei herauskommt, dass der Kunde verantwortlich ist, weil der Händler nicht verpflichtet werden kann, alles zu überprüfen. Er darf also ungestraft den letzten Scheiß verkaufen mit uraltem Betriebssystem, vollkommen unsicher sonst was, weil der Kunde verantwortlich ist. Lieber Richter, ruf mich einfach mal an, am besten mit dem Bildtelefon, damit ich dir das Zeichen mit meiner Hand vor der Stirn geben kann, was ich von dem Urteil halte. Ja, nur mal, um darüber zu sprechen. Das Mobiltelefon, unser heutiges, modernstes High-End-Produkt, was ja ausentwickelt ist, wo auch nichts mehr kommt, das ist das unsicherste Teil, welches wir in der IT haben. Und solche Urteile sorgen noch dafür, dass die komplette Verantwortung auf mich selbst übertragen wird. Ich bin verpflichtet, wenn ich an solchen Zahlkram teilnehme, wenn ich Bankgeschäfte damit tätige, Bankgeschäfte, hört sich so irre an, also Überweisung und so einen ganzen Kram, oder wenn ich meine Brötchen dafür beim Bäcker bezahle oder so etwas. Ich muss diese ganzen Bestimmungen akzeptieren. Keine Sau liest sie durch, ich weiß das schon. Ich habe es mal versucht, aber es ist so endlich schwierig und kompliziert. Letztendlich bleibt alles, jede Verantwortung auf mir hängen. Und die Bank kann sich immer mit viel Geld, mit viel guten Anwälten darauf berufen und irgendetwas in ihren Bestimmungen so auslegen, dass ich der Schuldige bin. Jeder, der mit diesen Dingern bezahlt und es geht etwas schief, ist der Gearschte. Von vornherein, darüber muss sich jeder klar werden. Mit einem Mobiltelefon solche Geschäfte zu tätigen, ist das Unsicherste, was man überhaupt tun kann, weil dieses Teil angreifbar ist, weil dieses Teil vom Normalbenutzer nicht beherrscht und nicht begriffen wird und weil der Normalbenutzer gar nicht versteht. So, und dann kommt natürlich wieder der Ruf nach dem Staat. Warum sind eigentlich unsere Staatsdiener, kann man ja gar nicht sagen, sie dienen uns ja nicht, die Politiker so unbedarft in diesem ganzen Gebiet? Warum wird hier nicht ganz klar mit Gesetzen dafür gesorgt, dass ein neues Telefon auf dem neuesten Stand sein muss? Da kann man ja gewisse Karenzzeit sowas einführen. Und dass mindestens für 5 Jahre das Betriebssystem regelmäßig abgedatet und Sicherheitsupdate dafür bereitgestellt werden müssen. Nein, ich kann heute eins kaufen und morgen gibt's keine Updates mehr. So kann man nicht in die Zukunft gehen. So kann man nicht mit Technologie umgehen, die eigentlich ein Segen für die Menschheit sein sollte, aber hier zu einem Fluch für den einzelnen Endanwender wird. Ich kann immer nur wieder davor warnen. Lasst die Pfoten von der Bezahlerei und von Bankgeschäften mit eurem Dattelteil. Das ist nun mal kein sicheres Endgerät und wird es auch auf die nächsten Jahre hin nicht sein. Und wenn ein solcher Gerichtsentscheid da ist, dass man, dem Händler nicht verantwortlich dafür machen kann, dass man ein neues Teil kauft, weil das für ihn viel zu kompliziert ist. Er, der ja Fachmann ist, der ja weiß, was er verkauft oder so. Und das dem Endbenutzer ans Bein hängt, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Aber unterm Strich, diese ganzen Aktivitäten, die da kommen, dass alle möglichen Applikationen jetzt auf uns einstürmen, wo wir Bestimmungen und Bedingungen akzeptieren müssen, um daran teilnehmen zu können, für irgendeinen billigen, dämlichen Vorteil, den wir haben, der uns wahrscheinlich gar nicht nützt, das zielt doch alles darauf, dass letztendlich das Bargeld verschwinden soll, ersetzt werden soll. Gut, im Prinzip ist es ja gar nicht schlimm, wenn Bargeld weg wäre, aber das Umfeld muss doch stimmen. Es muss doch so sein, dass ich genauso geschützt bin, wie auf der anderen Seite, als wenn ich mit Bargeld zahlen würde. Oder mit meiner Girokarte oder was auch immer. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also man versucht uns dahin zu drängen, dass wir wirklich immer weniger mit Bargeld bezahlen. Und das heißt, dass wir, ja gut, Papier ist nichts wert und unsere Klimperkröten sind ja rein materiell auch nichts wert. Aber die Golddeckung ist ja nun seit Jahren weg. Die Amis haben die Scheiße angefangen und da kommt ja viel von diesem Mist eigentlich her. So, und wir haben ja nichts mehr. Es ist ja wertlos. Aber wenn das dann nur noch irgendwelche Ladungen sind in irgendwelchen Serverfarmen, also irgendwelche Bits, die unser Geld darstellen, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwo etwas in der Hand zu haben. Jetzt haben wir noch Bargeld in der Hand. Jetzt muss der Staat noch dafür garantieren. Aber wie ist es denn, wenn das vollkommen weg ist? Kann der Staat in irgendeiner Serverfarm, die irgendwo bei irgendeinem Provider in irgendeinem Ausland ist und dort steht, wie viel Geld ich habe, kann der Staat das garantieren? Nein, überhaupt nicht. Es gibt keine Möglichkeit dazu. Wir haben nicht die Fachleute in der Politik, wir haben nicht die Infrastruktur, wir haben nicht die Möglichkeit, da eine Garantie zu geben, dass derjenige, der sein Geld, sein digitales Geld, dabei meine ich ja noch nicht mal Bitcoin und Ähnliches, sondern tatsächlich unser wirkliches Geld, was ja gar nicht existiert, dass das sicher ist und vor Zugriff geschützt ist. Egal von wem. Und wenn wir irgendwann mal gar kein physikalisches Geld mehr haben, naja, viel einfacher kann man es ja nicht haben. Die nächste Abwertung kommt bestimmt und wir haben jetzt einen Wechsel an der EZB hinter uns bringen lassen müssen. Und was jetzt kommt, das wird nicht besser werden, das wird schlimmer werden. Es wird weiterhin Geld gedruckt, digital kopiert, also irgendwo irgendwelche Bits hingeschoben, bis zum geht nicht mehr, dass die Geldmenge, die ja gar nicht da ist, so ins Unendliche wächst, dass das einzelne Geldelement nichts mehr wert ist. Und dann eine Abwertung, wenn unser Geld nur noch irgendwo als Bitmuster in irgendwelchen Rechnern rumfliegt, das ist ja kein Problem. Heute sieht es noch ein bisschen anders aus. Geld ist kein Segen, Geld ist ein Fluch. Ich weiß, wenn man kein Geld hat, ist nichts, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit diesem Geld in einer Art abhängig gemacht werden, manipulierbar gemacht werden, steuerbar gemacht werden, was gar nicht mehr geht. Diese ganzen Buchungen, diese ganze Kram da, dass zum Beispiel Überweisungen immer noch teilweise 2-3 Tage dauern, obwohl es gar nicht sein dürfte. Früher waren es auch mal 14 Tage. Je höher der Betrag, je länger hat es gedauert. Ist ja schon eine unmögliche Sache. Auf der anderen Seite gibt es ja sofort Direktüberweisung. Ich überweise und das ist über den Verbund der Banken sofort auf dem Konto des Empfängers. Aber dieses auch Giralgeld genannte Geld, wenn wir das irgendwann versuchen wollten, in Bargeld umzutauschen, dann würde das System zusammenbrechen. Das heißt, wenn jeder, der irgendwo Geld hat, auf irgendeinem digitalen Konto, also bei irgendeiner Bank, und wollte das haben, dann würde das System zusammenbrechen. Das heißt, es sind alles nur Hirngespinste. Wir haben gar kein Geld. Wir haben Versprechungen von irgendjemandem. Dem müssen wir vertrauen oder müssen es sein lassen. Und dieses Einlagensicherungsgesetz, dass wir als Privatmann für jedes unserer Konten 100.000 Euro Sicherheit haben, dass uns das garantiert ist, ja, damit versucht man natürlich Vertrauen zu schaffen. Das war in der Bankenkrise auch ziemlich wichtig. Aber unterm Strich bringt das nichts, weil die Spareinlagen, zum Beispiel bei Konten da in Griechenland oder Spanien oder Italien und was weiß ich wo auch immer, wenn das im nächsten Zug jetzt vergemeinschaftet wird, dann reicht die gesamte Deckung nicht mehr aus. Dann ist unser nicht vorhandenes, unser virales, unser girales Geld, unser Bitmuster, die irgendwo uns zugeordnet werden, dann reichen die nicht aus, um unser gesamtes Vermögen abzubilden. Dann wird eben neu geschaffen, das ist ja kein Problem. Copy and paste kann die EZB relativ einfach machen und da ist neues Geld da, aber es stehen keine Werte dahinter. Das ist das große Problem. So, und damit man nun viel einfacher diese Sachen letztendlich handeln kann, wird eben versucht, uns von allen Seiten, nicht nur von den Banken, dazu zu drängen, unsere Geschäfte nur noch digital zu machen. Und wenn das irgendwann mal soweit ist und wir unser gesetzliches Zahlungsmittel, das Bargeld, was ja zum Teil gar nicht mehr angenommen wird, erstaunlicherweise, wenn wir das dann ja nicht mehr benutzen, ja, dann kann mit Fug und Recht der Gesetzgeber, vielleicht auch in Europa gleich, das Bargeld abschaffen. Schauen wir nach Schweden, da haben wir einen sehr hohen Prozentsatz der Verbraucher, die ihrem Staat vertrauen und die nur noch digital zahlen. Ich glaube, mittlerweile läuft es auf etwa 60% hinaus. Und in anderen Ländern, na, ist man noch misstrauischer der Sache gegenüber. Ganz misstrauisch, und das macht mich ein bisschen hoffend, ist man in Deutschland, auch in den Niederlanden, viele Grüße an die Freunde da, gegen dieses Dattelfongeld, gegen diese Bezahlung damit. Aber wir kommen nicht umhin, dauerhaft diese elektronischen Zahlungsmöglichkeiten und Zahlungsmittel als irgendwann mal alleiniges Bargeld, was dann gar nicht mehr bar ist, anzunehmen. Denn es wird bald nichts anderes mehr geben. Und das Zentralbankkonto, auch das ist ja so etwas, dass man wirklich ein Konto, ein zentrales Bankkonto hat bei der Zentralbank. Und da hat man dann seine Einlagen, da sind die dann zentral zusammengefasst und verbürgt. Und wenn es zu einer Panik käme, dann kann dieses komplette Konto manipuliert werden, wie man es nur will. Ein Bankrun, dass man jeder sein Bargeld haben wollte, wäre dann gar nicht mehr möglich, obwohl die Gefahr damit größer wäre. Also, die Banken merken es heute schon, dass es sehr schwierig wird, dass man neue Einlagen von den Sparern bekommt, weil Sparen lohnt sich nicht mehr. Die Zinsen sind runtergegangen. Mittlerweile fangen die ersten Banken ja an, auch von Privatleuten Geld dafür zu verlangen, dass man Geld auf die Bank bringt, dass man Geld spart. So nach dem Motto, hier, liebe Bank, hast du 1.000 Euro und ich weiß, in 5 Jahren sind es nur noch 900. Das ist ja ein ganz anderes Thema, das ist ein politisches Thema. Das ist das, womit man versucht, den Euro zu retten. Und man hat das Ende des Euros damit auch hinausgezögert. Nein, ich will es nicht herbeireden. Ich möchte es ja eigentlich auch gar nicht. Aber der Weg, den man geht durch diese Umverteilung, der ist eben für mich grundsätzlich falsch. Negativzinsen sind falsch. Dem Einzelnen ist es nicht mehr möglich, für seine Alterszeit Vorsorge zu treffen. Lebensversicherungen wie früher, dass man mit Gewinn da rausgeht, ist kaum noch möglich, fast gar nicht mehr möglich. Und irgendwelche anderen Sachen, aber wir sehen es ja, wir sprechen ja von Betongold. Wer es sich leisten kann, der kauft Immobilien. Die Immobilien werden demzufolge immer teurer und irgendwann knallt der ganze Kram weg. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Und dann sind wir da. Also, ich möchte nur nochmal ganz klar warnen, man sollte nicht auf diesen ganzen Hype aufspringen und alles mit dem Mobiltelefon machen, Bankgeschäfte bezahlen und so weiter. Es ist ein hochriskanter Weg, weil die ganze Verantwortung für das eigene Telefon, für Verlust, für Sicherheitsmängel, für Malware, für Viren, für Würmer, für alles, was da so ist, die liegt bei jedem Einzelnen. Jede Bank wird sich, wie in den letzten Jahrzehnten bei anderen Fällen, mit allen Mitteln wehren, auch nur einen müden Cent dafür zu geben, wenn man ihnen nachweisen kann, du hast ja nicht das neueste Sicherheitsupdate da drauf gehabt. Ja, denken Sie bitte darüber nach. Und zur Sicherheit, es geht ja immer noch um dieses Urteil von diesem einem für mich sehr merkwürdigen Richter in Köln, sei noch etwas gesagt. X-Helper ist eine Malware, die ich glaube Anfang November so um die 45.000 nachgewiesene infizierte Geräte befallen hatte. Und zwar X-Helper richtet sich auf einen Android-Gerät als Android-Dienst ein und installiert sich, wenn man es löscht, neu. Das kennen Sie vielleicht von irgendwelchen Google-Dingern, die Sie nicht haben wollen. Die kriegen Sie auch nicht auf normalen Wege von Ihrem Telefon runter. Und Android-Dienste bekommen Sie auch nicht runter. Wenn Sie die löschen, installieren die sich neu, weil sie als Systemdienst implementiert sind. So. Und jetzt ist es bei diesem X-Helper so, wenn Sie den löschen, installiert er sich neu, Sie kriegen ihn nicht weg. Und erstaunlicherweise kann dieser X-Helper, Helper, ja, auch tatsächlich nach einem Fabrik-Reset, wenn man also diesen Factory-Reset ausführt auf einem Android-Gerät, sich nachträglich wieder installieren. Der überlebt also einen Rücksetzen auf Werkseinstellung komplett. Es ist noch nicht so ganz klar, wie er das macht. Die Malware-Firmen oder Anti-Malware-Firmen, die kämpfen also noch damit, um das rauszubekommen. Im Moment macht der X-Helper noch nichts Schlimmes, sondern der macht nur Werbeeinblendungen und ähnliche Sachen. Und seit 6 Monaten so etwa ist das Ding bekannt. Und man war überrascht, als man das gemerkt hat, dass das Rücksetzen auf Werkseinstellungen ihn nicht dem Chaos machen konnte. Also, es sind wohl täglich über 150 neue Geräte, die befallen werden. Und in der Hauptsache im Moment wohl noch in den USA und in Russland. Bei uns gibt es erst sehr wenige nachgewiesene. Aber was macht man? Man kann eigentlich nur das Telefon mit dem Hammer zerstören, um diese Applikation, diese Malware, diese Schadsoftware zu zerstören und sich ein neues kaufen und nach dem Willen des Gerichtes dann eins, wo man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt oder was man von vornherein unsicher hat. Ich will nur noch mal damit, mit solchen Entwicklungen untermauern, wie gefährlich es ist, weil keiner von uns kann garantieren, wenn Firmen wie Symantec oder Malwarebytes oder ähnliche nicht in der Lage sind, eine Schadsoftware vom Format X-Helper von einem Android-Gerät herunterzubekommen, wie soll denn der Einzelne Verantwortung für sein Telefon übernehmen? Bei diesem X-Helper hat man auch noch herausgefunden, nicht nur, dass er sich neu installiert in dem Moment, wo man auf die Werkseinstellung zurückgesetzt hat, sondern dass er auch in der Lage ist, andere Applikationen zu installieren, nachzuinstallieren. Der kann also auf Quellen zugreifen, man weiß noch nicht genau auf welche, aber offensichtlich kann es von außen gesteuert werden, auf welche Quellen er dann zugreifen kann und soll. Und lädt dann irgendwas herunter. Er kann also auch kostenpflichtige Versionen herunterladen und allen möglichen Unsinn machen. Es ist so, dass diese Technologie unserer modernen Mobiltelefone noch nicht beherrscht werden. Von keinem Hardwarehersteller, von keinem Softwarehersteller, von keinem Anti-Malware-Hersteller oder sonst was. Aber wir als Endverbraucher werden von Banken und ähnlichen Dienstleistern verantwortlich dafür gemacht, dass diese Dinger sicher sind. Und alles, was so ein X-Helper macht, ist unsere Verantwortung. Schmeißt eure Scheiß-Telefone weg. Zumindest, ja, ihr müsst sie nicht wegwerfen, aber zumindest hört auf damit, Bankgeschäfte zu machen. Hört auf damit, an irgendeiner Kasse zu bezahlen. Es ist von einer Gefährlichkeit, die wir uns nicht ausmalen können. Und das ist eine Welle, die rollt gerade auf uns zu. Jeden Tag 150 neu infizierte Geräte und wir können sie nicht löschen, wir können es nicht verändern, wir wissen noch nicht mal genau, wie sich dieser Kram verbreitet. Mein lieber Spahn, Spahn, es ging ja darum. Was macht denn der Herr Spahn? Der will ein Gesetz jetzt, diese Woche, durchdrücken, und zwar das digitale Versorgungsgesetz. Naja, jedenfalls ist es nicht so infantil wie von einer anderen Ministerin. Es heißt nicht das gute digitale Versorgungsgesetz. Aber okay, schlimm genug ist es auf jeden Fall. Er möchte also von 73 Millionen gesetzlich Versicherter, Krankenversicherter, ohne ihr Einverständnis künftig Daten abgreifen. Also zwangsweise, ohne dass wir etwas merken, ohne dass wir dagegen etwas tun können, ohne dass wir gefragt werden. Und zwar geht es darum, unter anderem den Wohnort, wo ich, wie oft, weswegen behandelt wurde, mein Alter, mein Geschlecht und jede Menge andere Sachen. Diese Daten sollen also erfasst werden, zwangsweise requiriert werden. Das ist also nicht irgendwo in der Zukunft. Diese Woche Donnerstag soll es soweit sein. Da soll das Gesetz verabschiedet werden. Ja, und eine solche Datensammlung in der Masse hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Und mein lieber Spahn, der meint jetzt also, man müsste diese Sache so angehen. Es ist in einem Sinne bedenklich, dass er ein solches Gesetz durchpeitscht in einer Geschwindigkeit, wie normalerweise Diätenerhöhungen durchgepeitscht werden, dass man wirklich nur sagen muss, nee, Kinders, irgendwas läuft schief. Es läuft etwas grundsätzlich schief. Mal abgesehen von unserem Verkehrsminister, der da macht, was er will und unser Geld ausgibt, ob richtig oder falsch. Jetzt kommt es auf unsere Daten an, jetzt werden wir durchsichtig gemacht. Warum? Gut, man kann hier natürlich eine positive, ein gutes Argument bringen, dass man sagt, wir wollen, dass wir Krankheiten erkennen, dass wir den Verlauf von Krankheiten erkennen, dass wir Behandlungsmethoden erkennen, dass wir das einordnen können, dass wir die gesamte Gesundheitsvorsorge verbessern können. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch denkbar. Aber am Volk vorbei eine solche Zwangsdatensammlung durchzusetzen, das ist eine Sache, die einer Diktatur würdig wäre. Aber nicht in einer Demokratie, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kann es nicht sein, dass Patientendaten, die einen hohen Schutz genießen, dass die ganz einfach abgefischt werden und dann, naja, muss man sehen, wo die hingehen. Es soll ja noch nicht mal eine Behörde sein, die diese Daten dann anonymisiert. Wir wissen aber alle, was anonymisiert heißt, dass man heute mittlerweile mit sehr vielen Methoden auch de-anonymisieren kann. Weil wenn so viele Daten da sind, dann gibt es immer eine Möglichkeit, zurück auf einen Einzelnen zu zielen damit. Und diese Pseudo-Anonymisierung, wie sie vorgesehen ist, kann nicht der Schutz des Einzelnen sein. Gut, aber dieser Gesetzesentwurf, der soll ja Universitäten und Forschungseinrichtungen nutzen. Und im Ende wird dann auch die Industrie ihren Nutzen davon haben. Denn es werden ja dann neue Behandlungsmethoden, neue Medikamente und Ähnliches entwickelt. Entweder einige fallen weg, weil sie scheinbar wirkungslos sind, und andere, da wird dann mit Forschungsgeldern danach gefahren. Ist alles okay. Kann man ja alles machen, kann man darüber diskutieren. Aber ein Datenschutz, der einfach von einem Minister vom Tisch gewischt wird und hinter unserem Rücken, das ist nicht richtig. Gut, natürlich sagt das Ministerium dann, das sind böse Unterstellungen und das ist ja gar nicht so und was weiß ich nicht alles. Aber Fakt ist, es werden von 73 Millionen Patienten und Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse zwangsweise hinter ihrem Rücken Gesundheitsdaten und Daten zu Wohnort und so weiter gesammelt und pseudo-anonymisiert. Und dann sollen diese Daten ausgewertet werden. So eine riesige Datensammlung, die nicht von irgendeinem Kontrollinstitut, von einem Institut von öffentlichen Einrichtungen, von Bürgerräten verwaltet werden, die auf die Sicherheit achten, heißt letztendlich, drücken wir es mal bösartig aus, sagen, du hast Übergewicht, du zahlst so und so viel mehr in die Krankenkasse ein, du rauchst, du zahlst so und so viel mehr ein, du hast eine Sportart mit einem so hohen oder so hohem Risiko, du zahlst mehr ein und so weiter. Wir werden durchsichtig gemacht, hinterrücks ausgespäht und dann nach einem nach außen hin gut gemeinten Gesetz werden dann Möglichkeiten geschaffen, dass wir eingestuft werden in verschiedene Kriterien und dann Krankenkassenbeiträge zahlen müssen oder dass wir eventuell, das haben wir alles schon erlebt, irgendwelche Dienste haben, wie zum Beispiel beim Automobil, wo die Versicherer auf die Daten der neuen Automobile zugreifen wollen, um Tarife anzupassen für jemand, der fährt wie eine gesenkte Sau oder was weiß ich was. So werden wir hier, wer lebt wie eine gesenkte Sau, werden dann auch wahrscheinlich die Krankenkassen darauf zugreifen können oder vielleicht Zusatzdienste und Zusatzversicherungen. Das heißt, irgendein Arbeitgeber, der sagt, okay, ich bezahle auch dafür, ich möchte die Daten haben, da hat der Rudolf bei mir vorgesprochen, jetzt möchte ich mal wissen, was hat er alles für Krankheiten, wie hoch ist mein Risiko oder wie viel muss ich ihm zahlen dafür, dass er mir seine Dienste zur Verfügung stellt, mit welchem Risiko muss ich denn rechnen, dass er ausfällt. Das ist nicht im Gesetz drin. Aber wir haben es oft genug erlebt, dass im Nachhinein solche Sachen implementiert wurden, durchgeführt wurden, einfach gemacht wurden, nur weil die Daten da waren, nur weil es möglich war. Wenn Sie jetzt vielleicht sagen, okay, kann ja alles gar nicht sein, ist ja gar nicht so, sind ja nun Minister, sind ja, ich weiß nicht, das war dieses Jahr im Sommer. Da hat die EU-Kommission eingestehen müssen, dass in Großbritannien sensible Teile der Schengener Datenbank kopiert worden sind. Das heißt also, alles, was in der Schengener Datenbank drin war, das wurde kopiert von den Briten und die haben diese Daten mit US-Firmen ausgetauscht. Jetzt würden Sie sagen, vielleicht kann auch nicht sein, doch da gab es einen Herrn King, Julian King von der EU-Kommission, das ist ein Kommissar für Sicherheitsunion, der hat das bestätigt, wonach wirklich massive Probleme dadurch sind, dass die Briten solche Daten abgegriffen haben. Und man hat im Moment wohl immer noch vertrauliche Gespräche mit den betroffenen EU-Ländern und so weiter. Es ging also schon Mitte des vergangenen Jahres, also Mitte 2018 los, dass die ersten Informationen da rauskamen. Das heißt also, die ganzen Reisen, die wir machen, die wir ohne Grenzkontrollen machen, die über dieses Schengen-Abkommen lief, alles das, was da aber an Daten gesammelt wurde, was dann doch kontrolliert wurde, alle diese Sachen, die bei Polizeikontrollen, Zollkontrollen und irgendwelchen anderen Sachen aufgelaufen sind und alles in diese Datenbank hineingekommen ist, damit jemand, der eben etwas nicht durfte, was er gemacht hat, wenn er wieder auffällt, damit man die Daten hat. All diese Dinge und auch die Daten unbescholtener Bürger. Hier geht es auch um Kennzeichenscans an Grenzen. All diese Daten, die sind also unerlaubt von Großbritannien kopiert worden und mit den USA ausgetauscht worden. So viel nur dazu. Wenn jetzt Spahn 73 Millionen Gesundheits- oder Kranke oder Versicherte mit ihren Daten da irgendwo speichern will, dann kommt vielleicht der Nächste, diesmal dann nicht Großbritannien, sondern irgendein anderer, der diese Daten dann unerlaubt kopiert und sie dann auch wieder in die... Ach komm, hör auf. Datensammlung an sich sind einfach nur ein ganz, ganz großes Problem. Und weiterhin wurden also dann solche Datensammlungen, die da geteilt wurden, die gingen ja auch zu Fujitsu, glaube ich, IBM, Atos, CGI war auch dabei und so weiter, die auf diese Daten zum Teil Zugriff hatten. Und diese Daten, die sollen laut Aussage der EU noch nicht einmal nach einem Brexit gelöscht werden. Die bleiben also einfach da auf der Insel und die können damit weiter ihre Freunde beglücken oder sie vielleicht verkaufen. So viel zur Sicherheit unserer Daten. Es wird sich nichts daran ändern lassen, unsere Autos, wenn man sie überhaupt noch so nennen darf, künftig werden vernetzt werden und sein immer. Und sollen ja versuchen, autark zu fahren. Warum sie dann vernetzt sein müssen, weiß ich nicht. Also autark ist ja sehr, sehr dehnbar. Aber man versucht natürlich auch die Technologie in den Fahrzeugen selbst zu verbessern. Und da gibt es einen neuen Ansatz. Und zwar am MIT wurde jetzt ein Projekt vorgestellt, welches mit Schattenwürfen arbeitet. Das heißt, stellen Sie sich mal so vor, Sie sind irgendwo an einem Haus, an einer Ecke und da scheint von der einen Seite die Sonne und um die Ecke herum können Sie aber nicht gucken und da kommt jemand, hinter ihm scheint die Sonne, aber Sie sehen den Schattenwurf von ihm, bevor der um die Ecke kommt. Und so auf dieser Basis arbeitet, das, wobei natürlich die Technologie in der Lage ist, viel, viel feiner, weil viel mehr Graustufen aufzulösen sind mit der Technik als das, was unser Auge kann, auf Helligkeitsänderungen zu reagieren. Wenn Sie sich überlegen, wenn wir irgendwo in fernen Sonnensystemen, die, was weiß ich, wie viele Lichtjahre entfernt sind, den Vorbeiflug eines Planeten vor einer Sonne erkennen können, dadurch, dass die Strahlung dann ein ganz, ganz klein wenig geringer wird, weil dieser vorbeifliegende Planet die Sonne an einer Stelle ein klein wenig abdunkelt, dann kann man sich vorstellen, dass man hier auch ganz minimale Helligkeitsveränderungen technologisch aufnehmen kann und dann quasi um die Ecke gucken kann. Dabei muss es ja nicht mal nur die Sonne sein. Es gibt ja viele andere Beleuchtungen. Es gibt Reflexionen. Und Sie werden auch schon gesehen haben, so diffuse Schatten, wo man gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Die erkennt man manchmal, wenn sich irgendetwas, was sich nicht im direkten Sichtbereich bewegt, verändert in der Position. Nun hat man am MIT erfolgreich experimentiert, erstmal in einem Parkhaus, und hat quasi zeigen können, dass man Dinge, die nicht im direkten Sichtbereich sind, auswerten, erkennen und interpretieren kann. Toyota Research hat die Finanzierung dafür übernommen. Und man ist da hoffnungsvoll, dass man dann auch Zusammenstöße von Autos, Unfälle überhaupt vermeiden kann oder einfach eine Zeit gewinnt, um früher reagieren zu können mit der Technik auf mögliche Gefahren, die noch nicht direkt sichtbar sind. Und diese Technologie, die soll besser sein als LIDAR oder eigentlich müsste es ja heißen LIDAR, aber einige sagen leider, einige LIDAR, wie auch immer. Also diese Technologie, mit dem die selbstständig fahrenden Fahrzeuge zum Teil die Umgebung scannen und bewerten. Bei MIT, wenn Sie da suchen wollen, Shadowcam heißt dieses Teil, da findet man einige Informationen, auch einige interessante nähere Geschichten. Und da können Sie auch sehen, wie Bilder aufgrund dieser aufgenommenen Schattendaten gefertigt werden und wie sie miteinander verglichen, abgeglichen werden, ausgewertet werden und wie sie dann dieses LIDAR mehr ergänzen und in teilweise auch deutlich überlegen sind, weil das kann natürlich nur das, was auch wir sehen können, erkennen. Also man hat festgestellt, bis zu einer halben Sekunde Zeit gewinnt man. Das mag wenig klingen, aber wenn man sich überlegt, wie schnell an so ein Auto reagiert und eine halbe Sekunde vorher auf die Bremse latschen, das kann schon mal reichen, um Leben zu retten. An der Stanford University in Kalifornien wird ebenfalls an einer ähnlichen Lösung gearbeitet, dass man nicht optisch erkennbare Gefahren im Voraus erkennen kann. Und zwar an einem Lasersystem, da werden Reflexionen ausgewertet. Das heißt, es wird ein Laserstrahl ausgesendet in alle möglichen Richtungen und dann wertet man die Reflexionen aus und kann dann, wenn sich etwas bewegt, natürlich erkennen, dass sich die Reflexion geändert hat. Natürlich muss man, wenn man sich selbst bewegt, das mit hineinrechnen. Es ist schon ein ganz schöner Rechenaufwand, aber die Ergebnisse zeigen, dass man damit doch recht sicher erkennen kann, was nicht erkennbar ist für uns selbst. Das heißt also, Technik kann das. Übrigens, Krankenhäuser haben auch schon gesagt, für die Roboter, die Dienste, Transportdienste in den Krankenhäusern künftig durchführen sollen, da gibt es ja auch einige Entwicklungen, und die müssen ja relativ langsam gehen, falls irgendein Patient um die Ecke geschossen kommt oder etwas. Da werden auch solche Technologien einsetzbar sein können, denn ein geänderter Schattenwurf und der Roboter bleibt stehen oder fährt langsamer und erwartet, dass da irgendetwas passiert um die Ecke herum, macht ja auch Sinn. Also es ist eine positive Entwicklung. Eine andere Sache, auch die hat wieder mit Mobilität zu tun im weitesten Sinne. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, Streckenradar oder Section Control. Mal ganz kurz sagen, was das ist. Also wir werden ja überwacht auf den Straßen, meiner Meinung nach viel zu wenig, weil zu viele Leute fahren unverantwortlich. Und da wird zum Beispiel Geschwindigkeit mit Lichtschranken oder mit Radar überwacht. Radar, das ist Dopplerradar, also das Signal von einem Sender wird reflektiert und aufgrund der Phasenverschiebung wird dann erkannt, wie schnell das Fahrzeug sich bewegt. Natürlich muss man Winkel einberechnen und Reflektionen und so weiter. Okay, hier gibt es aber jetzt etwas anderes, und zwar dieses Section Control. Da wird einmal, übrigens von der Firma Jenoptik, ein Bild gemacht über zum Beispiel Autobahnen. Hier geht es auch um Landstraßen in Hannover. Da hat man jetzt einen Test aufgebaut. Und man misst also Uhrzeit exakt, wann das Bild gemacht wurde und erkennt das Kennzeichen des Fahrzeuges. Erkennt auch, was für ein Fahrzeug das ist, LKW, PKW, Motorrad und so weiter. Und dann wird nach einer gewissen Strecke noch einmal ein solch ein Bild gemacht. Und dann wird geguckt, welche Uhrzeit, und dann kann man natürlich sehr einfach ausrechnen, wie schnell ist denn der eigentlich gefahren. Teilweise wird es auch mehr gemacht als zweimal, auch dreifach oder noch mehrfach. Also wenn man dann die Durchschnittsgeschwindigkeit hat und wenn diese Durchschnittsgeschwindigkeit über der maximal zugelassenen Geschwindigkeit liegt, dann kann man klar sagen, dass derjenige oder diejenige oder dasjenige zu schnell gefahren ist. Gut, jetzt kann man natürlich, wenn man sowas erkennt, dass man ein Foto gemacht hat, erstmal ganz, ganz, ganz langsam fahren und dann wieder Gas geben wie Sau und fährt dann mit der doppelten Geschwindigkeit durch die nächste Falle durch. Austricksen kann man alles, ob es Spaß macht und ob es Sinn macht und ob es verantwortlich ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber worauf es mir dabei ankommt, das, was man da jetzt in Niedersachsen macht, was man da aufbaut, dass man eine Erprobungsphase erstmal hat, die soll, glaube ich, bis Juni 2020 laufen. Und ein Sicherheitsbereich ist, glaube ich, 2,2 Kilometer lange Strecke da, wo über 15.000 Autos täglich entlang fahren. Das ist also da, wo auch oft und viele Unfälle passieren. Da werden die Aufnahmen gemacht. Und eigentlich sollen diese Aufnahmen ja auch wieder gelöscht werden. Das heißt, natürlich kann ich sie dann nicht löschen, wenn ich jemanden ein Knöllchen verpassen will. Da muss ich jetzt sagen, da warst du exakt um die Uhrzeit mit so vielen Millisekunden und da warst du so ausgerechnet, haben wir dann Durchschnittsgeschwindigkeit so und so. Die Bilder müssen ja da sein, sonst kann man vor Gericht nicht bestehen. Und die anderen Bilder, ja, die sollen angeblich wieder gelöscht werden. Das kann man glauben, muss man nicht. Aber die Bilder selbst, die müssen ja, wenn sie gespeichert werden, ja auch irgendwo gespeichert werden. Gut, die Holländer sind da ein bisschen unsensibler, zumindest von Behördenseiten. Da werden die einfach nur gespeichert in Servern und in Serverbänken. In Deutschland werden sie verschlüsselt. Und diese verschlüsselten Bilder werden gespeichert. Nur wo sie gespeichert werden, jetzt mal vom Test abgesehen, das ist alles noch gar nicht klar. Ob die da gespeichert werden, wo auch die Bodycam-Aufnahmen von unseren Polizisten gespeichert werden, nämlich bei Amazon irgendwo über einen großen Teich, wissen wir alles noch nicht. Gut, es gibt jetzt Initiativen, die Bundeskanzlerin hat gesagt, sie sagt viel, ich weiß, dass man jetzt also eine eigene Infrastruktur aufbauen will in Europa, damit der Kram nicht mehr über den großen Teich geht, weil wir wissen, da dort kann ein Gericht Zugriff nehmen auf die Daten, die da gespeichert sind, auch wenn sie von uns sind, muss man sehen. Man muss auch hier vorsichtig sein. Hier wird wieder, wenn dieser Test so verläuft und das ist, davon ist auszugehen, dass man sagt, okay, das ist ein gutes System, das ist günstiger und sicherer als unsere normalen Blitzdinger, die wir da haben, dann werden Bilder gemacht. Diese Bilder werden gespeichert. Wie lange sie gespeichert werden, wissen wir nicht. Ob sie danach gelöscht werden, wissen wir nicht. Hier muss also auf jeden Fall vorher ganz klar gemacht werden, was passiert mit diesen Bildern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eine neue Datenquelle zur Überwachung, dass wir irgendwann auf die Bilder zugreifen und feststellen können, welches Fahrzeug mit welchen Kennzeichen ist wann, wo und dann dazu auch noch, wie schnell gesehen, fotografiert, aufgenommen worden. Auch erscheint es so, dass es möglicherweise rechtlich gar nicht möglich ist, Fahrzeuge aufzunehmen mit Kennzeichen und eventuell auch Gesichtserkennung, die gar nicht so schnell fahren. Also anlasslos einfach alle aufzunehmen, die unter den ersten Fotobrücke da durchfahren und dann hinterher zu gucken, war es zu schnell? Wenn ja, okay, wenn nein, dann muss man sehen, was wir mit dem Bild machen. Das kann eigentlich so nicht richtig sein, dass jeder, der da durchfährt, aufgenommen wird. Das passt einfach nicht in unsere Welt. Das passt auch nicht in die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber den Einzelnen. Wir können keine anlasslose Datenerfassung zulassen. Gut, es sind einige Vereine und auch wohl ein Datenschutzbeauftragter, die mittlerweile da Gespräche führen, was auch immer das heißt. Man will also versuchen, da diese Technologie irgendwo auch in einen rechtssicheren Rahmen zu bringen, obwohl die Polizei der Meinung ist, es sei längst überfällig, dass man solche Technologien auch bei uns in Deutschland einsetzt. Zur Klarstellung, der Regelbetrieb ist noch nicht geplant, vielleicht auch im Köpfen von irgendwelchen Leuten, aber es geht erstmal um einen Versuch. Und nach dieser Versuchszeit, da will man dann auswerten und entscheiden. Nur, wenn wir erst abwarten, bis es dann soweit ist, dann ist es wahrscheinlich zu spät, etwas daran zu ändern. Wir müssen jetzt schon darüber sprechen, wir müssen jetzt schon aufmerksam machen, wir müssen jetzt schon sagen, dieser Staat will alle Autofahrer fotografieren, egal ob sie zu schnell fahren oder zu langsam oder zu wackelig oder zu was weiß ich nicht alles, um dann mal gucken zu können, vielleicht können wir dem ja was ans Bein binden oder nicht. Ein Radargerät, mit dem dann ein Foto ausgelöst wird, ist da ehrlicher. Denn das sieht in dem Moment, wo das Auto in den Radarstrahl fährt, ob es zu schnell ist oder ob es nicht zu schnell ist. Aber auf Ehrlichkeit kommt es ja nicht unbedingt und immer an. Habe ich am Anfang von dieser uninteressant gewordenen Hardware gesprochen, will ich doch mal einen Blick auf etwas werfen. Nur damit wir mal so ja eine Größenordnung haben, wo wir uns eigentlich bewegen. Intel hat jetzt ab Anfang des Monats einen 5 Gigahertz Prozessor. Das heißt, das ist eigentlich der bekannte i9-9900KS in den Handel gebracht. Und zwar wird dieses Teil, was normalerweise mit 4,7 Gigahertz mit seinen 8 Kernen laufen kann, auf 5 Gigahertz hochgetrieben. Das ist eine CPU-Fassung, die LGA 1151V2. Allerdings steigt dann die DTP von 95 auf 127 Watt. Das ist also eine Menge für diese 0,3 Gigahertz. Heißt aber auch, wir brauchen dann natürlich stärkere Kühlkörper, stärkere Kühlung insgesamt und auch die Stromversorgung auf dem Mainboard muss dazu passen. Deswegen wird dieser Prozessor ausschließlich auf Z390 Chipsatzplatinen verbaut werden dürfen oder unterstützt von Intel. Ach ja, der Preis. Der steigt von 488 US-Dollar auf 513 US-Dollar. Also das ist ja minimal. Interessant ist vielleicht noch, dass der Multiplikator offen ist. Das heißt, also, man könnte ihn noch weiter übertakten, was aber wohl laut den ersten Tests keinen großen Sinn macht, weil das Design der Prozessoren so ausgelegt ist, dass darüber nicht mehr viel möglich ist. Aber 8x5 Gigahertz auf einem Chip ist ja schon mal eine Nummer. KI, von mir immer als keine Intelligenz geschmäht. Ja, also diese technische Intelligenz, die man versucht aufzubauen, die ja nur in Teilaspekten minimale Bereiche aus unserer Realität nachbilden oder verstehen kann, die, naja, wie können die eigentlich weiterentwickelt werden? Das geht in der Regel nur mit Trainingsdaten. Trainingsdaten heißt also, man muss diese Algorithmen, die für diese künstliche Intelligenz entwickelt wurden, füttern mit Informationen. So, und dazu gab es eine Konferenz beim, ich glaube, KI Bootcamp, das ist Metis in New York gewesen, diese bestand aus mehreren Konferenzen und mehreren Vorträgen. Und wenn man es da mal so reinliest, was da so ist. Also das Problem ist allgemein, dass alle diese KI-Systeme, um sie zu verbessern, Daten brauchen. Daten, Daten, Daten. Und nur dann, wenn sie diese Daten haben und wenn man dann ihnen diese Daten gibt und anschließend bewertet, die zum Teil werden sie von sich selbst bewertet, zum Teil muss man von außen Bewertungsrichtungen eingeben. Nur dann können sie sich weiterentwickeln, nur dann können sie verstehen. Also man hat da Beispiele, zum Beispiel Frösche, dass man Froschfotos gegeben hat und man hat dann immer neue Froscharten, Bilder von neuen Froscharten aus unterschiedlichen Aufnahmewinkeln mit unterschiedlichen Beleuchtungen und so weiter gegeben, sodass das System später in der Lage war, auch Bilder von Fröschen aus einer Perspektive mit einer Beleuchtung oder von einer Art, die sie vorher noch nie gesehen hat, als Frosch zu erkennen. Also ähnlich wie wir Menschen das machen. Aber bei uns geht es ja auch nur über Unmengen von Erfahrung. Und deswegen wird eben da gesucht, alles Mögliche, was man irgendwo herbekommen kann, als Lerninhalt für diese KI-Modelle zu beschaffen. Natürlich ist es so, dass das nun exponentiell wächst. Also wenn ich an, was weiß ich was, 1 Million Autos da drin habe und ich gebe jetzt ein komplett neues rein, dann geht das von vorn los. Dann muss der ganze Rechenprozess wieder neu durchgeführt werden. Deswegen ändert man das jetzt, dass man hier ein sogenanntes stochastisches Gradientenabstiegsverfahren benutzt, mit dem man quasi nur Teile der neuen Lernmenge zum Lernen verwendet. Das ist alles ziemlich kompliziert. Ich glaube, so ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Ich weiß zwar, worum es geht, aber die Datenmenge, die ist schon immens, die da verarbeitet werden muss. Gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wo bekommt man denn diese Daten her? Microsoft hat irrsinnig viel Daten, Google sowieso, Facebook auch. Auch Amazon wächst ja nun wie blöde. Die haben ja auch Daten bis zum geht nicht mehr. All diese Daten, was auch immer es ist, werden solchen Modellen zugeführt, damit die lernen können und dann vielleicht mal irgendwann selbst einschätzen können, worum es geht, was Sache ist, was sie sehen, was sie hören, was sie lesen oder sonst etwas. Die Allgemeinheit hat zwar nichts davon, diese Technologien werden dann irgendwann eingesetzt, um wieder mehr Geld zu verdienen. Ist ja ganz klar, warum sollte eine Firma sonst so etwas machen? Ob das nun alles mit der DSGVO in Einklang zu bringen ist, das wagen einige Datenschützer zu bezweifeln. Aber wer will was dagegen machen? So Gutmenschversprechen von Google Alphabet, dass sie also die Technik nur einsetzen, wenn Vorteile für die Allgemeinheit dabei herauskommen. Ja, die ganze Branche meint, das sind alles nur irgendwelche Schutzbehauptungen. Kein Mensch glaubt so etwas. Und man wird also alles nutzen, der man habhaft werden kann. Und dabei sind natürlich dann auch so recht perfide Geschichten, wenn man sich das überlegt. Da gibt es also in England zum Beispiel, da hat man Kinder beobachtet und überwacht, Gesichtserkennung gemacht. Und man wollte dann mit diesem Social Scoring, wie sie das genannt haben, über Algorithmen versuchen herauszubekommen, ob die Risikoprofile an Gesichtern erkennbar sind. Also Kinder und Jugendliche, die eventuell einem Missbrauch zum Opfer fallen oder eventuell noch gar nicht schulreif sind und sowas. Das wollte man damit herausbekommen. Es ist eine ziemlich perfide Geschichte, ja? Zu sagen, hör mal, mein Computer guckt dir ins Gesicht und sagt dir, ob du irgendwann vergewaltigt wirst. Wie pervers müssen Leute sein, die solche Sachen, solche Forschungen da, es gibt auch genügend andere Dinge, wo man das vernünftig machen kann, aber in Polizei oder sowas, gehen wir mal, vielleicht haben Sie es mal gesehen, da gab es mal einen Film, Minority Report hieß das, wo man also Leute eingefangen und verurteilt hat, bevor sie eine Straftat begehen konnten. Das war zwar eine andere Technologie, da haben sie irgendwelche Leute, die, glaube ich, in die Zukunft sehen konnten, Aber sowas sucht die Polizei ja. Es gibt ja auch schon seit Jahren Programme, mit denen man aufgrund vorhandener Daten versucht auszurechnen, wo, in welchem Stadtteil, sogar in welcher Straße die nächste Straftat passieren könnte. Genau das, in diese Richtung zielen ja solche Dinge. Und stellen Sie sich mal vor, irgendwann werden Sie verhaftet, weil irgendein Computer gesagt hat, der sieht so aus, als würde er morgen eine Bank überfallen. Deswegen steckt man dich jetzt schon mal ins Gefängnis. Diese Entwicklung, die geht also in eine Richtung, wenn man es nur zum Entwickeln von KI, die dann vielleicht wirklich mal dem Begriff Intelligenz in irgendeiner Art gerecht werden sollte, nutzt, wäre das ganz gut. Aber wenn man hier tatsächlich solche Dinge bastelt, wie da mit Kindern oder mit Kriminalität oder sonst was, wenn man das nimmt, um zum Beispiel erkennen zu können oder zu lernen, welche Krankheiten möglicherweise bei irgendeinem Menschen auftreten können, aufgrund seines Gesichtsausdrucks, ist ja denkbar. Tiere können ja zum Beispiel auch Krankheiten riechen. Also es ist nicht das, was wir sehen, allein ausschlaggebend. Unsere Welt ist ja viel, viel größer als das, was wir überhaupt aufnehmen können oder erkennen können. Nur dann ist auch da wieder die Rückseite, eine solche Technologie würde dann ein Arbeitgeber, der so ein Ding vor Gesicht halten muss, sagen, nee, stell dich nicht ein, du wirst irgendwann mal Diabetiker und oder du wirst irgendwann mal Herzinfarkt haben. Diese Technik muss man genauso wie viele andere Sachen ganz, ganz kritisch betrachten und vor allen Dingen überwachen. Es muss kontrolliert werden. Es muss dauerhaft und regelmäßig kontrolliert werden, wer wie viel Mist mit einer solchen Technologie anstellt. Alles ist denkbar segensreich, aber alles birgt auch viel größere Gefahren, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Daten sammeln, und das möchte ich eigentlich an den Schluss der heutigen Sendung stellen. Daten sammeln an sich ist vielleicht nicht böse, aber Daten speichern und Daten auswerten, dazu noch ohne die Erlaubnis oder gar das Wissen derer, von denen diese Daten gesammelt werden, das müsste weltweit an den Pranger gestellt werden. Das müsste weltweit ausgegrenzt werden. Das müsste weltweit verboten werden. Wer an so etwas teilnehmen will, der soll es machen. Vielleicht auch gegen Bezahlung, denn die Firmen werden ja dann auch einen Nutzen davon haben. Einen monetären auf jeden Fall. Aber man darf nicht jeden, jederzeit in all seinen Aktivitäten überwachen, nur um daraus zu lernen und später ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln. Nur auch hier, wo sind die Staaten, wo sind die Vordenker, wo sind die politischen Führer, wo sind die, die sagen, Google, Amazon, Microsoft, was weiß ich, die ganzen Lumpenvereine da, die uns ausspähen, ausspionieren, die in die Schranken zu weisen. Wo sind sie? Ich glaube, auch das ist ein Thema, welches genauso wichtig ist wie Umweltschutz. Auch da müsste etwas passieren. Aber ich wüsste auch nicht, wer da etwas anfangen könnte. Denn wenn dann die ersten offiziellen oder zumindest gemeinschaftlich organisierten Widerstände gegen solche Datensammelmonster kommen, werden wahrscheinlich wieder unsere Regierungen sagen, zumindest die in Deutschland, die kann ich dafür einschätzen, nee, können wir nichts machen. Da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Das kennen wir ja. Lieber dürfen Millionen Menschen betrogen, belogen werden, unsere Umwelt geschädigt werden und das Kraftfahrtbundesamt betrogen werden. Hauptsache die Arbeitsplätze sind sicher. Obwohl man das Geld, was man, wenn man es denn hätte, was durch den Betrug von Autofirmen abgezockt wurde, ist, das könnte man einsetzen, um den Leuten, die dann den Arbeitsplatz verlieren, wirklich entweder ein gutes Leben zu geben oder die Möglichkeit zu geben, umzusteigen in einen anderen Beruf. Aber da müsste man ja wirklich Mut haben. Da müsste man Arsch in der Hose haben. Da müsste man unabhängig sein von der Industrie. Da müsste man nur dem eigenen Gewissen und dem Wähler verantwortlich sein und nicht irgendeiner Lobby nachlaufen. Ja, Sie haben es gehört. Egal welches Thema ich anfange, es läuft immer wieder darauf hinaus, auf Computertechnologie, auf Abzocke, auf Datensammlung, auf was weiß ich was. Ich möchte nur, dass Sie das wissen, ob Sie etwas ändern wollen oder ob Sie Opfer bleiben wollen. Das ist Ihre Sache. Das muss jeder selbst wissen. Aber nochmal die ausdrückliche Warnung. Ein Smartphone ist das unsicherste Gerät, was wir in der heutigen Zeit persönlich zur Verfügung haben. Sie können abgehört werden, ausgespäht werden, geortet werden, verfolgt werden, getrackt werden. Sie können geschädigt werden, was auch immer. Nutzen Sie es so wenig wie möglich und vor allen Dingen keine wichtigen Aktivitäten damit, die Sie oder Ihre Familie bedrohen können. Gut, mit dieser Warnung wollen wir es für heute bewenden sein lassen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld zuzuhören. Ich hoffe, dass Sie vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ein klein wenig mehr Einblick bekommen haben, vielleicht ein klein wenig erkannt haben, dass da nicht alles so schön ist, wie es aussieht, und dass wir viele, viele Potemkinsche Dörfer vorgesetzt bekommen, dass wir viele, viele bunte Bonbons vorgesetzt bekommen, nur damit man uns anschließend Insulin verkaufen kann. Ich möchte aber jetzt wirklich Schluss machen. Schauen Sie bitte mal in den Shop rein. Da sind ja so ein paar Sachen drin, die der Thomas Ritter, unser Shopbetreiber, der nicht zum CC2 gehört, sondern der Shop ist ja vollkommen eigenständig, obwohl wir gut zusammenarbeiten. Obwohl Thomas Ritter keine Lobbyarbeit macht. Ich bekomme ja keine Geschenke. Nur CC2 bekommt Provision davon. Und schauen Sie einfach mal da rein. Vielleicht können Sie das eine oder andere brauchen zu Weihnachten. Der freut sich sicherlich irgendein Fan auch mal über irgendein Geschenk, über irgendein Teehemd oder irgendein Bitty oder sonst was. Und ich möchte mich auch bedanken bei denen, die gespendet haben, und würde mich freuen, wenn das auch weitergeht, dass wir weiterhin unsere Sendungen produzieren können, dass wir weiterhin unabhängig bleiben können. Keine bezahlten Produkte vorgestellt werden, sondern alles anonym, mehr oder weniger anonym, aber gekauft und nichts Geschenktes annehmen und vor allen Dingen nicht gegen irgendwelche Versprechen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis heute in einer Woche zum nächsten Video und heute in 2 Wochen zum nächsten Audiocast. Bis dann. Ich hole den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten, ein unüberwachtes Bit, und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.